Herzlich willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Mein Name ist Verena Tschudi und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, damit du auch an dich selber glaubst und dir das Leben erschaffst, das du dir wünschst.
Hallo meine Lieben, heute möchte ich über MeTime sprechen. Ein wunderschönes Thema, also besonders, wenn es stattfindet. Für viele allerdings, ja, so ein bisschen ein Stressthema, weil man redet viel über MeTime, aber mehr im Sinne von, ich wünsche mir mehr MeTime oder ich wünsche mir überhaupt MeTime. Und warum ich auf das Thema komme, wir haben ja letzte Woche über Mental Load gesprochen und eins der Gegengifte für Mental Load ist auch MeTime, also sich einfach Zeit für sich selber nehmen. Und wie ihr vielleicht wisst oder die, die diesen Podcast schon länger verfolgen, ich war ja kürzlich in Shanghai und mir ist etwas bewusst geworden, eine Sache, die einfach durch die Umstände, ich habe mich dort mit Leuten zusammengetan, ich habe sehr, sehr coole Leute kennengelernt und die waren alle kinderlos. Und wenn man aus einem Alltag kommt, wo praktisch alle im Umfeld Kinder haben und wo der komplette Alltag, bei mir jetzt seit 13 Jahren, ist mein Alltag einfach sehr durch Kinder geprägt. Und man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das Leben davor war. Aber dieses eine, ne, zwei Wochenenden in Shanghai, aber besonders dieses eine Wochenende, wo, das ich eben intensiv verbracht habe mit verschiedenen Leuten, wo man so ganz von der Früh bis am Abend einfach so in den Tag hineingelebt haben. Das hat mich dermaßen an früher erinnert und es sind so Gefühle hochgekommen, die ich ewig lang nicht mehr gehabt habe. Also dieses in den Tag hineinleben und niemand will was von dir, was für diese Leute so selbstverständlich war. Ich bin mir wie ein Alien vorgekommen in der Runde. Ich habe das irgendwie niemandem erzählt, weil ehrlich gesagt, ich wollte gar nicht drüber reden. Ich wollte gar nicht drüber nachdenken. Aber für mich selber habe ich ein bisschen so in mich hineingeschmunzelt und mir gedacht, krass, wie anders kann das Leben sein? Und ich war auch mal dieser Mensch und ich habe es komplett vergessen, wie das geht. Weil wenn man Kinder hat und die von euch, die das betrifft, die wissen genau, wovon ich spreche. Man ist einfach von der Früh bis am Abend und das ist eigentlich eine Untertreibung, weil man ist auch in der Nacht einfach auf Dienst. Und klar, wenn die Kids kleiner sind, dann wachen die noch mehrmals in der Nacht auf oder schlafen sogar ganz bei einem. Also man hört das immer, bevor man Kinder hat. So 24/7 bist du dann im Dienst. Aber man kann sich das wirklich nicht vorstellen, was das bedeutet. Und ich glaube, es ist auch mal wichtig zu sagen an der Stelle, dass Elternsein einfach Hochleistungssport ist und dass wir uns alle mal wirklich auf die Schulter klopfen können für das, was wir die ganze Zeit tun. Und es fällt einem nicht auf, wenn man total drinnen steckt. Es fällt einem nicht auf, wenn es einen nicht betrifft. Ja, man kann das so ein bisschen von außen beobachten, wenn man keine Kinder hat und denkt man sich, um Gottes Willen. Aber auf jeden Fall, wenn man dann mal so eine Auszeit hat, und das ist so eine Me-Time für mich gewesen in Shanghai, dann sieht man das mal wieder aus einer anderen Perspektive und man findet auch wieder zu sich selber. Das ist eben genau dieses Schöne dran. Man ist mal wieder einfach nur für sich selber verantwortlich. Ganz schräg, kann ich euch sagen. Es ist wirklich ganz was anderes. Auf jeden Fall. Was mir dabei bewusst geworden ist, ist, wie wichtig diese MeTime ist. Und ich möchte heute über zwei verschiedene Möglichkeiten sprechen, wie ich MeTime in meinem Leben integriere. Weil ja, bei all der Hektik und bei all dem verfügbar sein, und das ist auch eine Tatsache, das schlägt keinen Geist weg, aber trotzdem braucht es diese Me-Time zwischendurch. Und auf der einen Seite gibt es die praktische Seite, also wie kann man das ganz praktisch ins eigene Leben integrieren, und auf der anderen Seite ist es auch logischerweise, ich spreche immer über Mind-Management, also was ist in meinem Kopf nötig, damit das überhaupt passiert? Weil wenn wir sofort schlechtes Gewissen haben, sobald wir uns irgendwie 5 Minuten hinsetzen und mal nichts tun, dann bringt es auch nichts. Also dann werden wir es eh nicht durchziehen, unsere Me-Time, und gleichzeitig, wenn wir es tun, dann werden wir es nicht genießen. Und deswegen müssen wir auch über Mind-Management sprechen. Weil wir, besonders wir Frauen, sind einfach so geprägt, dass es als Qualitätssiegel gilt, wenn wir uns total aufopfern, wenn wir keine eigenen Bedürfnisse haben, wenn wir immer für andere da sind. Einfach so diese Klassiker. Und selbst wenn wir in unserem Kopf uns sagen, das ist aber nicht gut, es tut mir gut, es tut mir besser, wenn ich mir auch Zeiten für mich nehme und so weiter, das kann unser Kopf schon sagen, aber unsere gesellschaftliche Programmierung, die sitzt so viel tiefer. Und wenn man sich auf der einen Seite diese logischen Dinge im Kopf sagt, wie jeder Mensch braucht Pausen und hin und her, aber auf der anderen Seite unser Inneres schreit, ja, aber wenn du jetzt faul bist, dann bist du ja nichts wert. Man darf nicht faul sein. Man muss irgendwie vorwärts machen und man muss immer irgendetwas tun, weil sonst geht's ja nicht. Wenn unser Innerstes das schreit, dann wird das Ganze nichts mit dem Thema Me-Time. Auf der anderen Seite, warum ist überhaupt Me-Time so wichtig? Ja, wir können sagen, wir wünschen es uns, weil es schlicht und einfach gut tut. Und ich finde, das alleine ist schon Grund genug. Aber es gibt auch noch, wenn wir uns nicht nur den kurzfristigen Effekt überlegen, der kurzfristige Effekt ist, dass es mir jetzt gerade sehr gut tut, aber der mittel- und langfristige Effekt, der ist auch nicht von der Hand zu weisen. Und da gibt es ein paar Aspekte, auf die ich euch hinweisen möchte. Das Offensichtlichste ist, wenn wir darauf verzichten, unsere Batterien aufzuladen, dass sie logischerweise immer leerer werden. Und was passiert, wenn unsere Batterien leer sind? Und ich glaube, da können wir alle ein Liedchen davon singen. Wenn unsere Batterien leer sind, dann sind wir super gereizt, dann sind wir sehr dünnhäutig, dann braucht fast nichts passieren und wir entweder explodieren oder brechen in Tränen aus, oder es ist halt dann einfach schnell mal alles zu viel, obwohl vielleicht gar nicht wirklich was passiert ist. Und das trägt dann wieder zusätzlich zu dem schlechten Gewissen bei, oh mein Gott, ich sollte ja eigentlich eine gute Mutter sein, ich sollte ja eigentlich eine gute Partnerin sein, warum nehme ich jetzt immer alles so persönlich, warum geht mir das so nahe und so weiter. Aber das ist schlicht und einfach ein Effekt davon, wenn unsere Batterien leer sind oder wirklich schon auf Reservestand sind. Wir kennen das eben wieder, wenn wir Kinder haben. Wir kennen das von Kindern, wenn die schlecht geschlafen haben. Kinder sind immer so ehrlich. Ja, wir reißen uns zumindest nur zusammen, solange es geht. Ein bisschen mehr. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Puffer wie Erwachsenen. Aber Kinder, die tragen ihre Emotionen ja wirklich so vor sich her. Und wenn Kinder schlecht geschlafen haben, dann sind die unmöglich, dann sind die sehr dünnhäutig, extrem schlecht gelaunt und wirklich unmöglich, besonders kleine Kinder. Und ich finde, da zeigen uns Kinder eigentlich wie in einem Spiegel auf, wie es uns auch geht, nur dass wir uns halt ein bisschen länger zusammenreißen können. Aber trotzdem ist es eine Tatsache, dass wenn unsere Batterien leer sind, dass es nicht viel braucht und unsere Nerven liegen einfach blank. Und das ist so der offensichtlichste Effekt, den so etwas, wenn wir eben unsere Batterien nicht wieder aufladen, den das dann auch mittel- und langfristig hat. Man muss sich vorstellen, klar, die eine Situation, wo ich vielleicht überreagiere, die ist okay, da kann ich mich auch nachher wieder entschuldigen und so weiter. So, es wird auch immer wieder mal vorkommen. Nur, was ist, wenn ich auf Dauer meine Batterien nicht auflade, wenn ich ständig auf Reservemodus unterwegs bin? Das wird sehr eine ungünstige Dynamik in meine Beziehungen bringen. Sowohl meine Familie, die sich so ein bisschen wegducken vor mir und die dann denken, oh mein Gott, wie ist die Mama heute wieder drauf? Komm, wir machen lieber einen großen Bogen um sie. Und beim Partner ist es auch das Gleiche. Der versucht irgendwie aus der Schusslinie zu gehen, was natürlich ihm dann wieder angekreidet wird. Und ich spreche hier aus Erfahrung, gell? So cool. Ich beobachte das wirklich bei mir, wenn meine Batterien leer sind. Und drum weiß ich das und kann das natürlich. Ich versuche heute schon immer Frühwarnsysteme anzuwenden, so dass es nicht so weit kommt. Aber ich kann mich erinnern, früher war das wirklich viel häufiger. Heute kommt das selten vor. Jetzt ist es eigentlich schon wieder lang nicht vorgekommen. Aber ich kenne das so gut auch von mir selber. Also kein Problem, wenn ihr das bei euch selber wahrnehmt, dann ja, macht euch keine Selbstvorwürfe, sondern wir schauen jetzt einfach gemeinsam, wo ist die Wurzel, damit wir das lösen können. Also ja, die Beziehungen sind dann ziemlich belastet, wenn unsere Batterien leer sind. Das sind die Beziehungen zu unseren Liebsten, das sind aber auch die Beziehungen im Job. Stichwort überreagieren. Und was hat das jetzt effektiv für mittel- und langfristige Auswirkungen? Das müssen wir uns bewusst machen. Ja, eine Beziehung kann belastet sein. Die hält das eine gewisse Zeit lang aus. Aber was passiert mittel- und langfristig? Im Job werde ich nicht die Lieblingsmitarbeiterin sein, wenn ich immer so angespannt bin und wenn man mir das einfach anmerkt, dass ich nicht wirklich belastbar bin. Ich werde nicht die Lieblingsmitarbeiterin sein und ich werde auch nicht die Lieblingskollegin sein. Das heißt, ich werde zum Beispiel bei Projekten nicht unbedingt dazugeholt, wo es nicht unbedingt sein muss, und ich werde nicht mit einbezogen. Im Gegensatz dazu, wenn ich in der Kraft bin, wenn ich in der Fülle lebe. Und das ist etwas, das möchte ich euch ganz bewusst auch als Bild mitgeben. Was ist die Alternative? Wenn ich wirklich in mich investiere, wenn ich in meine Me-Time investiere, dann lebe ich in der Kraft. Ich komme in meine Kraft. Ich lebe in der Fülle. Meine Batterien sind voll. Ich werde sehr viel Puffer haben. Da kann irgendwas passieren. Kein Problem. Ich nehme das jetzt mal nicht persönlich. Ich lasse das jetzt einfach mal stehen. Nächstes Thema. Also diese Gelassenheit, die wir sehr oft uns wünschen, aber auch diese Form von Belastbarkeit, die sich nicht wie Druck anfühlt, sondern die sich wie Leichtigkeit anfühlt. Dann auch diese gewisse Distanziertheit, die man mit Souveränität sehr oft in Verbindung bringt. Also Distanziertheit im Sinne von, ich nehme das nicht persönlich, ich kann das einfach mal aus der Vogelperspektive betrachten. Ich habe einen gesunden Abstand zu den Dingen. Ich involviere mich nicht zu sehr emotional. Das alles ist möglich, wenn ich in meiner Kraft bin. Und logischerweise bin ich dadurch eine viel angenehmere Kollegin, eine viel angenehmere Mitarbeiterin. Meine ganze Ausstrahlung ist sehr angenehm, weil das, was man beobachtet, ist, man kann sich das so vorstellen, meine Batterien sind leer. Wenn meine Batterien leer sind, dann werde ich immer irgendwas brauchen von den anderen. Ich habe ja sozusagen einen Mangel. Also brauche ich von den anderen sowas wie Bestätigung oder Aufmerksamkeit und so weiter. Also diese emotionalen Bedürfnisse, die ich nicht woanders stille, die brauche ich dann, dass jemand zum Beispiel auf der Arbeit mir stillt. Und dazu sind die Leute schlicht und einfach nicht da. Im Gegensatz, wenn ich in der Fülle lebe, wenn es mir gut geht, wenn meine Batterien voll sind, wenn ich viel zu geben habe, dann werden die Leute von mir etwas bekommen. Dann bin ich diejenige, die Wertschätzung geben kann, wo sie vielleicht nicht von der anderen Seite auf den ersten Blick so kommt oder wahrnehmbar ist oder was auch immer. Ich bin dann die erwachsene Person im Raum. Dann kann ich den Tank von den anderen auffüllen. Ich kann dann auch viel mehr mit meiner Aufmerksamkeit beim Gegenüber sein. Ich kann mit meiner Aufmerksamkeit viel mehr beim Thema sein im Vergleich zu, wenn sich meine Gedanken ständig um mich drehen und wie ich wohl rüberkomme und ob ich wohl jetzt irgendwie einen Blödsinn gesagt habe oder nicht oder was die wohl über mich denken und so weiter. Also diese ich, meiner, mir, mich Gedanken, die eigentlich sehr angstgetriebene Gedanken sind, das ist im Grunde die Angst vor Ablehnung, diese Gedanken hören dann komplett auf, weil ich brauche das nicht von den anderen. Also ja, eine Lebensqualität, eine komplett andere Lebensqualität, als wenn meine Batterien leer sind. Und was man sich dann auch noch bewusst machen muss, ist, was passiert dann wirklich langfristig? Also wenn ich mich so positioniere, wenn ich eine Person bin, die in der Fülle ist, mit der die Leute gern zusammenarbeiten, wo man merkt, hey, die bringt Ruhe in einen Raum, der sonst vielleicht emotional eskalieren würde, wenn ich der Ruhepol sein kann, wenn ich eine Person sein kann, die Wertschätzung in eine Situation bringt, wo jetzt gerade nicht so viel Wertschätzung da ist. Das ist das, was ich Leader-Persönlichkeit nenne. Und das ist auch genau das, was sehr geschätzt wird. Diese Souveränität, diese Reife, diese Gelassenheit auch in hektischen Situationen. Das wird auch im Berufsleben sehr geschätzt, nicht nur in der Familie. Und was das bewirken wird, da kann man sich fast gar nicht dagegen wehren. Logischerweise wird man beruflich vorwärts kommen. Logischerweise wird man angefragt werden für Führungsfunktionen. Logischerweise wird einem Verantwortung übertragen. Die Leute fühlen sich ja wohl bei uns. Die Leute wählen uns als ihre Leader-Persönlichkeit. Es ist nicht, dass wir einfach ihre Vorgesetzte sind und sie müssen jetzt einfach tun, was wir sagen, sondern es ist eine komplett natürliche Entwicklung. Weil ganz ehrlich, wir alle wünschen uns solche Vorgesetzten. Außer ich. Ich wünsche mir gar keine Vorgesetzten mehr. Also entweder keine oder solche Vorgesetzten. Und drum, was man sieht im Berufsleben, ist, dass solche Persönlichkeiten, nicht nur solche, gell? Es gibt auch toxische Arbeitsumfelder und so weiter, aber da wollen wir ja alle nicht arbeiten. In einem gesunden Arbeitsumfeld sind das die Leute, um die sich die anderen scharen und von denen sie auch lernen möchten, aber vor allem in deren Dunstkreis sie sich aufhalten wollen. Das sind die Leute, die wir alle bewundern. Und ganz ehrlich, jeder und jede von euch kann so eine Person sein. Wir können so eine Person sein, wenn wir uns dafür entscheiden, wenn wir schlicht und einfach das tun, was dafür notwendig ist. Und das ist unsere Batterien auffüllen. Und wie wir das tun, das werde ich euch jetzt gleich beschreiben. Aber noch eine kleine Randnotiz. Wenn wir das im Beruflichen so deutlich vor unserem inneren Auge sehen, die eine Person, die mit den leeren Batterien, die sich selber immer mehr aufs Abstellgleis stellt, und die andere Person mit den vollen Batterien, die einfach ganz natürlich sich weiterentwickelt und ganz natürlich auch erfolgreich ist im Job. Wenn man dieses Bild vor Augen hat, dann bitte macht euch auch bewusst, dass im Privaten das exakt Gleiche passiert. Wir können uns in unserer Beziehung, in unserer Partnerschaft genauso aufs Abstellen, wenn wir nicht dafür sorgen, dass beide ihre Batterien regelmäßig aufladen, dann ist die Beziehung dem Untergang geweiht. Man kann das ein paar Jahre mitmachen und beide glauben, ja, es ist halt jetzt so und man muss halt, aber irgendwann sind die Batterien so leer, dann kann man sie auch nicht mehr in dieser Beziehung aufladen. Und das ist eine Sache, die ich sehr oft sehe, dass Leute, sehe ich, besonders wenn sie kleine Kinder haben, einfach irgendwie durch diese Jahre durchschleppen und sagen, ja, aber jetzt sind halt die Kinder wichtiger. Und irgendwann wachen sie auf und merken, wir haben keine Beziehung mehr. Und der Funken ist sowas von dermaßen erloschen, dass man auch nicht mehr wiederbeleben kann. Und wenn das passiert, das finde ich so unendlich schade. Ich finde nicht jede Beziehung rettenswert, absolut nicht, aber ich finde es immer dann so unglaublich schade, wenn eine Beziehung, die so viel Potenzial gehabt hätte und auch einmal eine sehr, sehr schöne Beziehung war, wenn die zugrunde geht, einfach nur, weil nichts investiert worden ist oder weil die Leute sich schlicht und einfach zu sehr auslaugen haben lassen. Und dann liegt's gar nicht am Partner. Es liegt nicht an der Beziehung, also es liegt nicht an dem Partner oder an der Partnerin, sondern es liegt schlicht und einfach an der Tatsache, dass sich die Leute runtergearbeitet haben und runtergewirtschaftet haben und nur mehr auf den Felgen unterwegs sind, emotional, und dadurch schlicht und einfach nichts mehr zum Holen ist. Und dann, ja, dann braucht es einfach einen Neustart. Ist auch gut, wenn man dann einen Neustart machen kann und wieder in die eigene Kraft kommt. Aber wir alle wissen, dass es besser ist, präventiv was zu machen, als nachher einfach zu sagen, okay, jetzt müssen wir halt mit dem Scherbenhaufen leben. Das ist ja auch eine sehr, sehr, oft sehr schmerzhafte Erfahrung, die ich jeder Person ersparen möchte. Okay, also was können wir effektiv tun, um Me-Time in unserem Leben einen Raum zu geben? Was ich sehr oft sehe, ist, dass Leute sich denken, Me-Time, das ist so, ach, ich brauche wieder mal ein ganzes Wochenende nur für mich. Oder wenn ich dann mal 3 Stunden Zeit habe an einem Nachmittag, wenn die Kinder weg sind, dann mache ich das und das. Und das kann mal zwischendurch punktuell funktionieren, aber ich finde das viel zu wenig. Wirklich. Erstens ist es so random, also es ist nicht, es passiert mal und mal wieder nicht. Und ja, man macht es auch dann sehr von den Umständen abhängig. Ich würde eher empfehlen, dass man sich Me-Time institutionalisiert. Sprich, fixe Me-Time einplant und dann findet die einfach statt. Jede Woche zum Beispiel. Also wenn ich sage, ich brauche irgendwie oder ich mache gern Yoga, dann kann man sagen, ich mache einfach jede Woche einmal Yoga und das findet immer zu dieser Zeit statt und da gehe ich einfach hin. Was ich dann noch empfehlen würde, ist, ich würde sowieso empfehlen, viel mehr Me-Time zu machen als die meisten, die ich kenne. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der so viel Me-Time macht wie ich. Ich bin vielleicht ein Extrembeispiel. Aber ja, ihr dürft euch von mir ein bisschen was abschauen, wenn ihr Lust habt darauf. Und müsst ja nicht exakt das Gleiche machen, weil ich vielleicht doch ein bisschen extrem bin. Aber ich finde, es nützt immer schon, wenn man das eigene Denken ein bisschen strecken muss. Also wenn man mal ans andere Extrem geht und sich denkt, ah wow, das gibt's auch, dann kommt einem plötzlich so der einmal im Monat Kaffee mit der besten Freundin, kommt einem dann nicht mehr so krass vor, wenn man den macht, sondern dann hat man ein neues Krass. Also was ich zum Beispiel empfehlen würde, ist, wenn man diese eine Yoga-Session in der Woche hat, dass man nicht danach gerade nach Hause stresst, weil der Mann ist ja alleine mit den Kindern. Also selber kann man ja auch alleine mit den Kindern sein. Und der Papa, der schafft das auch. Also ich würde zum Beispiel empfehlen, nach dem Yoga noch entweder einen Kaffee trinken zu gehen, je nachdem, welche Tageszeit das ist, danach noch auf ein Brunch zu gehen mit Freundinnen oder mit einer Freundin. Oder wenn es am Abend ist, dann geht man halt noch auf einen Tee oder ein Glas Wein gemeinsam. Einfach noch ein bisschen mehr Me-Time, wo man auch wirklich einen Austausch dabei hat. Irgendetwas, was einem wirklich gut tut. Und das jede Woche. Als Routine, als etwas, wo man sich drauf freuen kann, als etwas, das normal ist und nicht so diese Wow-Ausnahme mal zwischendurch. Und wenn man realisiert hat, dass es jetzt gerade stattfindet, dann zack, ist es auch schon wieder vorbei. Nein, da kommt unser Nervensystem gar nicht wirklich zur Ruhe. Etwas Fixes und Regelmäßiges, das ist das, was auch unserem Nervensystem diese Stabilität gibt. Hey, das findet statt, das kommt wieder. Du musst es nicht jedes Mal kompliziert irgendwie planen, was ja schon wieder sehr viel Nerven kostet, wenn man jedes Mal wieder ein Datum findet und bla bla bla. Auch zum Beispiel ein Mädelsabend fix pro Woche. Zusätzlich zum Yoga-Abend. Ich finde immer, also das ist jetzt sowieso meine Meinung, ich teile das mit meinem Partner, diese Meinung, es muss immer nur einer am Abend die Kinder ins Bett bringen. Bei uns ist der Standard, dass einer die Kinder ins Bett bringt und nicht zwei Personen. Ich meine, hallo, was sollen denn Alleinerziehende sagen? Die bringen ihre Kinder auch, egal wie viele sie haben, immer alleine ins Bett und das klappt. Unsere Kinder sind es von Baby auf gewohnt, dass einfach einer von uns da ist und das genügt. Und es gibt so unglaublich viel Freiraum für die andere Person. Man kann sich also irgendwie 2-3 Abende pro Woche kann man irgendwas anderes machen. Mein Mann geht zum Beispiel gerne Tennis spielen. Er geht dann gerne am Abend mal einfach Tennis spielen. Und dann sitzt er noch mit seinen Jungs zusammen und genießt einfach das Auschillen am Abend. Oder er ist in einem, auch mit Freunden von ihm haben sie seit irgendwie 15 Jahren, jetzt haben sie so einen Weinclub gegründet, das ist ein selbst gegründeter Club und sie treffen sich seit 15 Jahren und sind in der Zwischenzeit wirkliche Weinspezialisten geworden. Und ganz ehrlich, so unter uns gesagt jetzt, für mich macht das ihn wesentlich attraktiver. Ich finde, wenn er seine eigenen Hobbys hat, wenn er seinen eigenen Freundeskreis hat, das macht ihn so attraktiv im Vergleich zu, wenn er jeden Abend mit mir zu Hause daheim wäre und irgendwie schaut, dass die Kinder ins Bett kommen und so weiter. Er ist ein super Papa und er macht das alles, aber dann kann ich weg sein. Dann bin halt ich irgendwo. Also gleiches Recht für alle. Und was natürlich bei mir jetzt noch speziell oder bei uns, muss ich sagen, speziell dazukommt, ist, dass wir beide auch noch relativ viel reisen. Das war immer so, zumindest, dass er so viel reist, war immer so. Ich habe ihn so kennengelernt. Wir haben eigentlich seit 22 Jahren eine Long-Distance-Relationship, kann man so sagen, also eine Fernbeziehung. Und dadurch ist er halt dann wirklich auch mal eine ganze Woche weg. Sehr regelmäßig. Ich weiß es jetzt gerade nicht, weil ich die Statistik, wir haben schon länger keine Statistik mehr gemacht, aber jahrelang ist er 50% von allen Wochen im Jahr ist er weg gewesen. Also wirklich die Hälfte von der Zeit. Und wenn er dann aber da ist, dann ist er voll da und dann bin halt ich irgendwie freies Vögelchen und mache meine Sachen. In den letzten Jahren jetzt, wo die Kinder größer sind, hat sich das ein bisschen gewandelt und ich bin mehr unterwegs. Und seit wir die zweite Homebase in Barcelona haben, bin ich echt konsequent. Eine Woche, jeden Monat bin ich in Barcelona. Und das ist etwas, was man sich mit Kindern, die jetzt 10 und 12 sind, man sieht das einfach wenig bei Familien. Ich kenne wohl auch Familien oder zumindest so aus dem erweiterten Bekanntenkreis habe ich schon gehört von Familien, die auch über zwei Länder effektiv wohnen, die zusammen sind, aber in zwei verschiedenen Ländern wohnen und dann einfach nicht permanent zusammen wohnen, was ich spannend finde als Idee. Auf jeden Fall, wir machen es einfach so. Und das bedeutet für mich auch pure Me-Time. Ich bin eine Woche lang zwar auch sehr intensiv, dann immer am Arbeiten, aber hey, ich kann ungestört schlafen. Ich kann am Abend Leute treffen. Ich bin am Wochenende einfach wieder, einfach nur ich selbst. Und das ist so cool. Okay, ich merke gerade, das wird eine extrem lange Folge heute. Ich muss zum Punkt kommen. Also, was ich euch als zweites versprochen habe, ist noch das Thema Mind-Management. Weil im Grunde sind es nur unsere eigenen Gedanken, die uns sagen, nein, das geht doch nicht, das darf man nicht, dann bist du ja egoistisch, dann bist du ja faul, du müsstest ja so viel mehr tun, es gibt immer so viel zu tun, das ist doch wichtiger, du darfst jetzt hier nicht nein sagen, wenn du das ablehnst, dann werden dich die Leute nicht mehr mögen. Man muss doch und das gehört doch und so weiter. Das sind alles Gedanken, die nicht von uns selber kommen. Ganz ehrlich, kleine Kinder denken sowas überhaupt nicht, sondern wir, die Erwachsenen. Also ich zähle mich da jetzt nicht wirklich dazu, weil ich das versuche mit meinen Kindern nicht zu machen. Aber ganz ehrlich, wir sind ja immer diejenigen, die unseren Kindern dann genau das sagen. Mach doch jetzt endlich und das gehört doch und man macht das einfach und so weiter. Das müssen wir unseren Kindern so oft sagen, damit sie das dann endlich verinnerlicht haben. Nur damit wir dann als Erwachsene draufkommen, oh, shit. Wir haben diese ganzen verdammten Glaubenssätze, wie werden wir die wieder los? Naja, am besten lösen wir sie mal bei uns selber und dann leben wir unseren Kindern einfach vor, wie es auch anders geht, weil Kinder übernehmen bekanntlich nicht das, was man ihnen predigt, sondern das, was man ihnen vorlebt. Also wenn wir unseren Kindern sagen, du musst dich aber nicht so aufopfern, du musst schauen, dass es dir gut geht, du musst dich selber priorisieren, weil das ist das, was wir instinktiv wissen, dass das für unsere Kinder wirklich wichtig ist und dass das das Beste ist für sie. Aber gleichzeitig wir das nicht selber tun, ihnen also das komplette Gegenteil vorleben, na, was werden sie lernen? Und es geht gar nicht darum, dass sie es nicht wollen, sondern sie sehen ganz praktisch schlicht und einfach nicht, wie es geht. Sie haben keine Beispiele in ihrem Kopf, wie es geht. Ganz praktische Beispiele brauchen wir alle. Beispiele, wie sage ich jemandem freundlich, aber bestimmt nein? Was habe ich dabei für eine Körpersprache? Wie kann ich ganz einfach ausstrahlen, dass ich gar nicht gefragt werden will für allen möglichen Kleinkram? Oder wie kann ich ausstrahlen, dass die Leute mir nicht ihre Meinung zu meinem Lebensstil sagen? Okay, eigentlich wollte ich heute noch was Kleines zu Me Moments sagen. Soll ich das heute noch? Oder soll ich eine eigene Folge machen? Okay, ich sag's noch, weil es passt so schön zu dem Thema. Und zwar eine wunderbare Ergänzung für MeTime, die so richtig im Kalender steht und die schön platziert ist, die kommuniziert ist, die eingeplant ist, auf die man sich freuen kann, sind diese Me Moments. Es ist eigentlich ein Lifestyle. Me Moments, ich glaube, ich habe das erfunden. Ich wette aber, irgendjemand anderer hat es auch erfunden, aber ich habe das noch nie irgendwo gehört. Auf jeden Fall, was ist das? Me Moments sind kleine Momente, die ich über den kompletten Tag verstreut immer wieder mir selber gönnen kann. Das sind so kleine Momente der Selbstliebe. Zum Beispiel, was ich mache, und ich gebe euch ein paar Beispiele, was ich mache, vielleicht inspiriert euch irgendwas davon. Ich habe eine wunderschöne Handcreme hier auf meinem Schreibtisch liegen und ab und zu creme ich meine Hände ein mit dieser Handcreme. Das ist für mich so ein Me-Moment. Das ist für mich so ein Me-Moment, wo ich dran rieche und ich merke, oh mein Gott, das ist so ein Lieblingsduft von mir und auch die Textur von der Handcreme und wie sich meine Hände anfühlen. Ich streichle im Grunde meine eigenen Hände und dieses Streicheln, das ist so, ja, ein wunderschönes Gefühl und ich tue das für mich. Der Unterschied zu sich einfach die Hände eincremen und einem Me-Moment draus zu machen, ist enorm. Ich glaube, wir wissen alle, wie es sich anfühlt, wenn man einfach trockene Hände hat und man cremt sich schnell die Hände ein und denkt nicht einmal wirklich drüber nach. Dann dient das null dazu, unsere Batterien aufzuladen. Wenn ich aber den genau gleichen Moment nehme und mir sage, wow, ich gönne mir jetzt diese, ich weiß nicht, 10 Sekunden, 30 Sekunden vielleicht, völlig egal, aber ich mache es bewusst. Ich spüre mich selber, ich rieche das und ich smile ganz automatisch, weil ich merke, das tut so gut. Das ist so ein echt cooles Beispiel, wie wir ganz viele Gelegenheiten im Alltag nutzen können, um daraus einen Moment zu machen, der meine Batterien auflädt. Und genauso kann ich, wenn ich mir zum Beispiel einen frischen Kaffee mache, ich kann den Kaffee einfach neben mich hinstellen und arbeiten und dann ab und zu einen Schluck nehmen und irgendwann merke ich, ah, da steht eine alte Tasse. Ja? Oder ich nehme den Kaffee wahr, ich rieche dran und ich denke mir in dem Moment, ach, so schön, ich gönne mir jetzt diesen Kaffee. Das ist jetzt ein Me-Moment. Und ich merke richtig, wenn ich das so sage, wie mein Mund anfängt lächeln. Mein ganzes Gesicht fängt an strahlen. Einfach weil ich nehme das jetzt für mich in Anspruch. Punkt. Und das sind so kleine Momente, mit denen wir unseren Alltag beleben können und so ein bisschen Goldstaub über unseren Alltag drüber streuen können. Und es gibt noch viel mehr Beispiele. Ich möchte euch jetzt nicht alle aufzählen, vielleicht eines noch. und das hat mit Pflanzen zu tun. Ich finde Pflanzen, das liegt vermutlich in unserer Natur als Menschen. Wir tanken einfach enorm viel Energie auf, wenn wir ins Grüne schauen. Und ich habe hier in meinem Büro, wo ich jetzt gerade diesen Podcast aufnehme, ich habe ein Eckbüro, wo ich ins Grüne schaue. Da stehen Bäume und Sträucher und Pflanzen und Hortensien, die gerade anfangen blühen, und weiße Rosen. Wunderschön. Ich schaue raus und es tut mir einfach enorm gut. Und wenn man das jetzt nicht so hat, so einen wunderschönen Ausblick, dann würde ich einfach empfehlen, sich immer wieder mal eine Blume oder einen kleinen Feldblumenstrauß oder nur schon einen kleinen Ast von irgendeinem Strauch, von einem blühenden Strauch oder so, in eine Vase zu stellen auf den Schreibtisch. Das geht so schnell, es kostet nichts oder es muss nichts kosten, und es ist so eine kleine Geste der Wertschätzung uns selber gegenüber. Und im Vergleich zu Zimmerpflanzen, die immer da sind, ist so eine spezielle Pflanze in der Vase, ist es etwas Temporäres, das nur ein paar Tage hier steht und dann wieder nicht mehr, und dann kommt vielleicht was Neues. Das heißt, es kommt auch nicht dieser Effekt dazu, dass man das einfach nicht mehr wahrnimmt, sondern man schaut mehrmals am Tag, schaut mal, oder sogar mehrmals in der Stunde, schaut man diese eine Rose an oder diese Lilie oder was weiß ich, was da steht, vielleicht irgendwas aus dem Garten, und es geht einem dabei einfach das Herz auf. Und solche Momente gibt's so viele. Wir können das Shampoo, das Haare waschen in der Früh, können wir zu einem Selbstliebe-Ritual machen. Wir können beim Kochen uns unsere Lieblingsmusik reintun und dann tanzen. Die Kinder lieben sowas. Wir können uns zum Partner in sein Büro schleichen und ihn einfach mal kurz von hinten umarmen. Unser Alltag ist so voll mit wunderbaren Möglichkeiten, die wir nutzen können, um unsere eigenen Batterien aufzuladen und gleichzeitig noch die Batterien von anderen aufzuladen. Aber vergesst nicht, je besser es uns geht, je mehr wir selber in der Fülle sind, desto mehr werden andere auch davon profitieren, weil es einfach sprudelt aus uns. Ich stelle mir immer vor, ich bin eine unversiegbare Quelle. Da kommt so viel Positives raus. Da sprudelt die ganze Zeit und alle dürfen sich bedienen. Es ist mehr als genug für alle da. Und das ist wahre emotionale Unabhängigkeit und das ist wahre Freiheit. Aber alles fängt damit an, wie ich meine Batterien auflade und auch wie ich meine Gedanken manage. Für mich ist auch ein ganz wichtiger Faktor immer wieder, dass ich selber mir Inputs hole von Leuten, die mir ein Vorbild sind. Ich habe so viel gelernt von Coaches. Ich habe so viel gelernt von Leuten, zu denen ich wirklich Zugang gehabt habe, die meine Fragen beantworten haben können, die mir ganz praktische Tipps für den Alltag geben haben können. Aber vor allem bei denen ich gesehen habe, wie es geht, die mir die Augen geöffnet haben für die vielen Möglichkeiten, für die beruflichen Möglichkeiten, aber auch wie viel Lebensqualität eigentlich möglich ist. Das hätte ich früher nie gedacht, aber das würde ich nie wieder hergeben wollen. Und ich habe meine eigene Spezialisierung gefunden. Und das ist genau eben Frauen, die das noch nicht entdeckt haben, die im Hamsterrad strampeln und deren Batterien immer leerer werden und immer leerer, aber die eben glauben, genau so muss es sein und sie müssen sich nur noch ein bisschen mehr anstrengen und irgendwann bald dann vielleicht wird es besser ganz von selber. Frauen, denen nie jemand gesagt oder gar vorgelebt hat, dass man als Frau beruflich erfolgreich sein kann und dass man nicht nur erfolgreich sein kann, sondern dass man sogar noch eine glückliche Beziehung dabei führen kann und glückliche Kinder haben kann. Das sind die Lügen der Gesellschaft, mit denen wir alle aufwachsen. Aber ehrlich gesagt, die Leute, die uns das so vorlügen oder anders eben vorleben, die wissen es ja selber auch nicht besser. Die sind dieser Lüge genauso aufgesessen. Und deswegen braucht solche Vorbilder, die sehr wohl wissen, wie es geht. Wie es geht, ganz praktisch, aber auch wie es geht, dass wir unser Denken dahin entwickeln, dass wir erstens mal dran glauben und zweitens uns trauen, das für uns in Anspruch zu nehmen, dass wir glauben, dass wir das wert sind, dass wir das dürfen, dass wir nicht schlechte Menschen sind, nur weil wir als Frauen beruflich erfolgreich sein wollen, sondern genau das Gegenteil, dass wir ganz wunderbare Menschen sein können, die in die Arbeitswelt Werte mit reinbringen, die sonst wirklich fehlen. Also Wertschätzung und Empathie und Nachhaltigkeit, das sind alles Themen, die tendenziell Frauen wichtiger sind, wenn man die Statistiken anschaut. Aber unsere komplette Gesellschaft profitiert sowas von davon und auch die Wirtschaft. Und wir selber profitieren davon und es geht uns finanziell so viel besser und wir sind erfüllt und unsere Kinder sehen, wie man glücklich sein kann. Und unsere Kinder respektieren uns für den Erfolg, den wir uns aufgebaut haben. Und unsere Partner finden das recht attraktiv. Also ja, es hat unglaubliche Vorteile. So, und das sind die Dinge, über die wir reden im Be a Leader Coaching. Wenn dich das interessiert, dann klick auf den Link, den wir in den Notizen hier unten verlinken. Man kann sich aktuell auf die Warteliste schreiben und ich freue mich über jede Person, die ich begleiten kann in diesem Coaching. Das sind Frauen, die lerne ich kennen über die Zeit. Ich kenne ihre Geschichten. Ich weiß, was sie umtreibt. Ich weiß, wo sie drinnen stecken. Und ich sehe aber auch, wie sie sich verändern zum Positiven. Und das ist so wunderschön zu sehen. Also ich freue mich über jede Person, die ich begleiten kann im Coaching, weil es ist wirklich einfach lebensverändernd. Okay, also der Link ist in den Notizen hier unten in den Shownotes und ich freue mich von euch zu hören. Bis bald!